Welcome to Death, Taxes, and Neglecting My Fitness, a podcast hosted by Bianca Jankowska and Esther Ecke.
Hallo Christina, hallo nach Brüssel.
Hallo nach, wohin eigentlich? Berlin? Bist du wieder in Berlin?
Berlin, genau, ich bin wieder zurück und niste mich gerade wieder ein mit allem, was so dazugehört. Und genau, ich wollte dich heute an diesem Freitagnachmittag fragen, wie so deine Woche war und was dich beschäftigt hat. Und genau, ein bisschen wieder meinen Christina-Wunder-Input abgreifen, weil ich weiß, dass du immer so wahnsinnig spannende Tabs offen hast.
Ja, diese Woche war tatsächlich, ich möchte fast sagen, die coolste Woche meines Jahres. Ich habe ja vor, ja, ist echt so, ich habe ja vor anderthalb Jahren einen neuen Job angefangen bei Google als Pressesprecherin. Und da kümmere ich mich um Nachhaltigkeit und Klimatechnologien. Und da habe jetzt vor ein paar Tagen Google ganz viele Neuigkeiten gedroppt, an denen ich halt gearbeitet habe. Und zwar wird ab sofort, wenn man Flüge sucht zum Beispiel, dann kriegt man angezeigt so, hey, wusstest du eigentlich, wie viel CO2 das ausstößt? Und guck mal hier, die Alternativen, das stößt weniger aus. Und bei Hotels, wenn man nach Hotels sucht, dann sieht man eben auch auf den ersten Blick, wenn man das möchte, welche Hotels haben gute Eco-Practices, ne? Also benutzen die vielleicht erneuerbare Energien und so weiter. Also da arbeiten wir mit externen Partnern zusammen, um diese Labels zu bestimmen. Also das entscheiden nicht wir, sondern das machen unabhängige Autoritäten, die das untersuchen. Und dann auch bei Shopping, also wenn du dir jetzt, weiß ich nicht, eine neue Waschmaschine kaufen willst, dann kriegst du halt angezeigt die energieeffizientesten Sachen. Und bei Google Maps kriegst du die energieeffizienteste oder spriteffizienteste Route angezeigt, wenn du Auto fährst. Und du kriegst halt auch leichter sozusagen die Alternativen angezeigt, so zum Beispiel mit dem Fahrrad ist die Route so und so am bequemsten. Also halt ganz viele so kleine Sachen in den Alltagsprodukten, die Google so hat, dass man, dass es sozusagen nicht diese Entscheidung auf die Einzelperson abgewälzt wird, so, oh mein Gott, Kopfschmerz, Bauchschmerz, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich weniger Dreck produziere, sondern dass sozusagen die Entscheidung ganz leicht gemacht wird und sozusagen die Standardeinstellung schon nachhaltigste ist.
Ja, voll gut. Das klingt echt mega. Ab wann kann man das denn sehen,
also,
in Deutschland?
Also für die Flüge und Hotels ist das jetzt schon so. Für Google Maps ab nächstes Jahr irgendwann, also im Laufe von 2022. In den USA ist das mit den Maps jetzt schon gestartet, aber die Straßen und die Fahrzeuge und so, die sind von Region zu Region so unterschiedlich, dass die halt da jetzt angefangen haben und in Europa kommt es dann im Laufe des nächsten Jahres dazu.
Ja, krass. Ich weiß noch, wir haben irgendwann auf WhatsApp geschrieben und da hast du auch gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit vor allem in diesem Jahr, oder, so ein viel größeres Thema für dich wurde. War das auch im Privaten so oder hauptsächlich durch die Arbeit?
Beides tatsächlich. Angefangen hat das über die Arbeit tatsächlich, so im Detail, sag ich mal, weil ich diesen Job angefangen habe und dann halt festgestellt habe, krass, Google ist schon seit 2007 CO2-neutral, hat aber schon damals gesagt, ja, du, das mit der Neutralität ist nicht das Endziel, weil das bedeutet ja, man emittiert und neutralisiert das wieder durch Ausgleichsprojekte und so. Und dann haben die halt angefangen zu sagen, nee, wir müssen gar nicht emittieren. und dahin kommen, dass wir eben nichts mehr ausgleichen müssen. Und das beschäftigt meine Arbeit sehr, wie man das also technisch hinbekommt. Die sind jetzt bei 2/3 rund um die Uhr, 0 Emissionen. Das letzte Drittel kommt dann so in den nächsten 8, 9 Jahren. Und da hat das dann angefangen, mich beruflich immer mehr und mehr zu beschäftigen. Und dann in den letzten Monaten, als in Rheinland-Pfalz und NRW diese schlimme Flutkatastrophe war, das ist halt genau in meiner Heimatregion. Und ich konnte dann mehrere Wochen auch nicht nach Hause fahren, weil die A61 komplett weggeschwemmt wurde. Also so groß wie meine Wohnung ist da das Loch. Also da ist einfach so ein Stück aus der Autobahn weggebrochen. Da sind ganze Dörfer im Wasser versunken. Also diese Bilder, die gehen mir bis heute auch nicht aus dem Kopf raus. Und ich war davor, war für mich Klima und Umwelt immer so ein Thema von wegen, ja, das ist wichtig und ja, da passiert nicht genug. Und ach, übrigens hast du schon irgendwie so, ne, Themawechsel, Schnips, Schnaps. Dann ist es halt, ja, macht man mit seinem Alltag wieder weiter. Und das klappt für mich jetzt nicht mehr so gut. Also ich habe tatsächlich immer, das ist für mich jetzt immer so präsent, es ist mittlerweile ein so emotionales Thema geworden für mich, dass ich das nicht mehr so wegschieben kann von mir.
Ja. Ja, ich habe auch 2021 auf jeden Fall viel mehr Zeit mit diesem Thema verbracht und ja, es war aber auch medial total überpräsent, ne? Und auch dann eben diverse Podcasts, die auch rausgekommen sind, zum Beispiel Brigitte B. Green höre ich mir ganz gerne an oder es gibt auch vom Spiegel diesen Klimapodcast und ja, also auch überall, wo man hinsieht, so, ne? Also auf Social Media, in Magazinen, in den Nachrichten hat das Thema auch ein viel größeres Feedback bekommen und eine Abbildung. Und ja, mir ist dann dazu nur eingefallen, dass ich seit 2016 oder 2017 immer versuche, so Klamotten aufzutragen. Und ich war aber tatsächlich jetzt diese Woche an dem Punkt, dass ein Pullover nach der ganzen Pandemiezeit einfach schon so drüber war, weil so der ganze Rand am Hals war schon so total gelblich, eklig, die Unterseite, also wo das dann so an der Hose ankommt, da waren schon so Löcher drin, ne? Und dann habe ich den so wirklich zum Müll gebracht und habe noch einmal so drauf geschaut auf diesen Pulli und war fast ein bisschen so sentimental. Also nicht, dass ich der Pandemie hinterher weinen werde, aber weißt du, das sind halt die Klamotten, in denen du extrem viele schlimme Momente auch hattest in den letzten 1,5 Jahren. Aber auch schöne, ne? Also so Couch, irgendwie bequeme Couchabende, aber auch so schlimme Nachrichten gesehen, gehört. In diesem Pulli habe ich sicher auch einige Mal schon geweint, mich geärgert und dann habe ich so diesen kaputten, alten, ranzigen, grauen Pulli gehalten und nochmal so Tschüss gesagt, in die Tonne geworfen. Und ja, tatsächlich hat es sich dann auch nicht so schlimm angefühlt, einen Nachfolger zu kaufen. Ich habe dann einen so ähnlichen, aber mit Kapuze.
Also der, den du jetzt gerade
anhab, habe ich mir diese Woche dann gekauft. Und mir ist aufgefallen, eben wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, dass ich war in ein paar Läden so, in den Standardläden, wo man halt so hingeht, ne, so Kohl's and Other Stories, H&M, aber auch Samso. Und ich habe gesehen, dass in den Etiketten jetzt ganz oft steht, this is how we care. Also ganz oft habe ich so gesehen, wirklich so, wenn man so den Preis anschaut oder aus was die Klamotten bestehen, dass das jetzt dabei ist. Und aus PR-Perspektive kennst du dich da sicher noch besser aus. Ich nehme an, das war schon alles strategisch. Und ich kann mir richtig vorstellen, so wie diese Meetings waren. Glaubst du, ist das immer ernst gemeint, wenn man das jetzt sieht, diesen Slogan, we care about the environment? Wie siehst du das?
Ja, also natürlich ist der Druck von den KonsumentInnen jetzt da. Da kann sich niemand mehr davor verschieben. Also ich habe jetzt neulich ein paar Studien gesehen, wo es hieß irgendwie 70% der Menschen findet, das ist ein wichtiges Thema oder hat Angstzustände deswegen und will natürlich auch von Unternehmen und Regierungen, also lass uns die mal nicht vergessen, dass da jetzt mehr passiert. Gleichzeitig ist auch, glaube ich, mehr und mehr so das Bewusstsein da, dass Individuen durch ihr Konsumverhalten das auch nicht lösen können werden. Und da muss man, glaube ich, als Unternehmen auch sehr vorsichtig sein, dass man eben nicht da so reintappt. Also dieses Greenwashing, das es ja wirklich überall gibt. Und das ist tatsächlich was, was mir ganz viel begegnet, wo ich dann einfach mir die Unternehmenskommunikation von anderen Firmen angucke und mir denke, ihr Laberbacken. Also da wird dann zum Teil, ne, also hier, wir sind komplett dies, das, jenes, wird halt mit grünen Labels hantiert, ohne zu erklären, was die bedeuten. Also zum Beispiel etwas, so ein banales Beispiel, aber ich verbringe viel meiner Zeit auch damit, News-Stories zu korrigieren, wo es heißt, Google will bis 2030 CO2-neutral sein, genau wie, was weiß ich, Facebook, Amazon und noch nicht was, ne? Und der Unterschied ist aber tatsächlich, dass diese anderen Versprechen bis 2030, da geht es um CO2-Neutralität. Das hat Google schon seit 2007. Was die aber bis 2030 erreichen wollen, ist halt, wie gesagt, gar nicht zu emittieren. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Und genauso ist es halt mit, jetzt weiß ich nicht, ob das in einem Pulli drin ist. Ne? Klar kannst du jetzt irgendwie dann sagen, okay, das hier ist jetzt grün, aber was bedeutet das? Also bedeutet das, dass die Baumwolle nicht von Kinderhänden gepflückt wurde? Oder bedeutet es, dass da weniger Wasser verwendet wurde? Oder bedeutet es, dass das von Bangladesch nach Europa mit CO2-neutralen LKW gekarrt wurde? Also fraglich immer sowas, ne? Da muss, glaube ich, viel, viel mehr Transparenz rein. Das eine ist halt die Transparenz, aber das andere ist halt natürlich auch das Verständnis oder das Bewusstsein, dass wir durch den Konsum relativ wenig erreichen können, solange noch Urwälder abgeholzt werden, solange noch weiterhin neue Kohlekraftwerke angeschlossen werden. Also das geht mir echt in den Kopf nicht rein, wie in Deutschland, also in NRW zum Beispiel, Fridays for Future immer noch protestieren müssen, dass Dörfer nicht abgerissen werden für Kohlebergbau. Das geht mir nicht in den Kopf. Wie kann das sein, dass 2021, wo du halt schon sagst, du hast eingangs gesagt, ja, es ist überrepräsentiert. Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es zu viel ist, das glaube ich definitiv nicht, aber es ist auf jeden Fall in aller Munde und trotzdem passiert so viel, was sozusagen andere Sachen wieder rückgängig macht. Also was bringt es denn, wenn du deine Klamotten aufträgst bis zum geht nicht mehr und dann aber gleichzeitig woanders die Politik drauf scheißt und sagt, nö, Lützerath, das Dorf braucht doch keiner mehr, das reißen wir jetzt ab und da buddeln wir die Kohle drunter raus.
Ich glaube, das macht eben auch so viele Menschen wütend. Also ich habe auch jetzt bei der Bundestagswahl, an der ich natürlich nicht mitwählen konnte, aber trotzdem habe ich alles verfolgt, ist es mir schon so vorgekommen, als ob in Deutschland echt ein richtiger Wandel passiert ist, auch zum Teil bei Älteren. Und ich habe selten so viele wütende Menschen irgendwie gesehen bei einer Bundestagswahl. Und ich fand das irgendwie auch so ein bisschen nice, so sich so zurückzulehnen und sich so zu denken so, tja, das, was wir schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre kritisieren, ist jetzt auch so im Mainstream angekommen. Das fand ich irgendwie ein befriedigendes Gefühl. Gleichzeitig dann eben auch diese, 40% der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung, waren über 60 Jahre alt. Und da kommt dann eben, glaube ich, auch dieses große Thema intergenerational, ihr wisst, was ich meine, Envy, intergenerationaler Neid ins Spiel. Wo man sich, glaube ich, als Millennial oder als Zoomer echt ein bisschen verarscht vorkommt, wenn man dann so manchen Boomer-Gesprächen zuhört. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich war im September im Urlaub und das ist ja schon ein bisschen Off-Season, ne? Und dann sind um mich herum einfach nur so Paare in ihren 60ern gelegen. Das war ganz witzig. Ich konnte dann nämlich so manchmal so zuhören, über was die sich so unterhalten haben. Und ein ganz großes Thema war, wo der nächste Urlaub hingeht. Und dann gab es halt die Paare, die halt schon gesagt haben, na, da muss man jetzt aufpassen, die Kreuzfahrten, die sind schon alle ausgebucht. da musst du jetzt schnell sein. Die Kreuzfahrten, das ist nicht mehr so, wie das mal war. Und ne, ich sitze da so mit so einem hohen Luftphilosophie-Magazin und bekomme so diese Wortfetzen ins Ohr. Und ne, man teilt mit diesen Menschen so einen Strand und man teilt mit ihnen die Luft, die man atmet. Und dann hört man sowas, ne? Also es macht einen schon ein bisschen wütend, oder?
Du, ich habe so viele Stories dazu, dass ich echt wochenlang abranten könnte. Mein absolutes Highlight neulich war von jemandem, der recht religiös ist. Und dann hieß es so, nee, also das mit dem CO2, das ist ja alles voll der Schwindel. Und Gott hat die Welt vor 6000 Jahren gemacht. Und das mit dem und CO2 gab es schon immer und Gott hat alles unter Kontrolle und der würde das niemals zulassen, dass irgendwas Schlimmes passiert. Da habe ich mir gedacht, so, was ist das für eine Logik? Dass Frauen täglich vergewaltigt und ermordet werden, ist voll okay mit ihm, ne? Aber so, dass das Wetter sich verändert, das würde er niemals zulassen, ergo kann das nicht stimmen.
Da war ich echt, oh Gott, wo hängst du gerade ab? Wo warst du, Christina?
Oh, schrecklich.
Naja, also es ist ja auch dieses eigene Bubble-Ding, wo man schon sagen kann, da ist echt viel erreicht worden und da geht schon in die richtige Richtung. Aber ich glaube auch, dass trotz der Überrepräsentation in den Medien das 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich trotzdem nicht erreicht wird. Und ich habe auch im Urlaub echt dann trotzdem versucht, das bisschen auszublenden. Also das muss ich halt echt auch zugeben, ne? Also ich kann mir das auch nicht die ganze Zeit reinziehen. Ich hatte im Sommer auch so extrem Eco-Anxiety, als das war in NRW. Und jetzt im Urlaub, ich habe halt keine Debatte angefangen, weil ich mir dachte, ich kann jetzt einfach nicht. Ich brauche jetzt auch mal nach diesem verrückten Jahr einfach eine Pause. Ich meine, wenn wir so zurückblicken, wir hatten einfach Lockdown bis Anfang Mai oder Mitte Mai. Das war fast die Hälfte des Jahres. Dann war so der Sommer. Dann war irgendwie die Umweltkatastrophe, Naturkatastrophe in NRW. Dann war Bundestagswahlen, dazwischen noch 1000 andere Sachen. Und jetzt ist irgendwie so Post-Corona, wir können alle wieder ins Berghain gehen. Stopp bitte, ich kenne mich nicht mehr aus. Mein ganzer Körper ist noch so in so einem Was passiert eigentlich? Was passiert? Wie kann sich das alles so schnell ändern? Wir sind ja eigentlich als Generation, sagt man immer, wir sind das so gewohnt, dass sich alles so schnell ändert, aber ich komme langsam nicht mehr mit. Also mein Körper kann sich gar nicht mehr auf diese ganze Welt einstellen. Ich habe schon so ein komisches Gefühl in der Brust, wenn sich irgendwas wieder so drastisch ändert, selbst wenn es zum Positiven ist, wie jetzt quasi dieses hoffentlich baldige Ende der Pandemie. Hast du das auch?
Ja, voll, klar. Also ich glaube, da sind verschiedene Anxieties, die da so mit reinspielen. Ne? Das eine ist mit der mit dem Ökosystem und generell das Klima und die Erderwärmung und die Fluten und das alles, das. Da muss ich sagen, das hält mich zum Teil dann auch manchmal wach nachts. Und ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wie man das denn jetzt verarbeitet. Also ecological grief halt wirklich Trauerprozesse. Ich meine, wir sehen das nicht täglich, aber wie viel an Lebensraum täglich verloren geht, das ist einfach nur, die Dimensionen davon kann man gar nicht begreifen. Das heißt, ich habe für mich nach wochenlanger ich habe es nicht geschafft, auch nur irgendwas Positives zu sehen in irgendwas, ne? Also es hat dann irgendwie...
Im Sommer war es bei mir genauso. Ja. So ein richtiges Low Point of the Year.
Also das ging dann so weit, dass zum Teil, was weiß ich, mein Partner und ich irgendwie miteinander gescherzelt haben und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich ziehe in den Wald und werde Fische angeln, so um mich zu ernähren, so nach dem Motto. Ich so, ja, erstens habe ich neulich gelesen, dass in den nächsten 10 Jahren Deutschland zum Beispiel 50% seiner Wälder wahrscheinlich verlieren wird. Und zweitens werden die Fische ganz sicher nicht überleben, die Übersäuerung von allem Möglichen. Ne? Also, oder dachte so, sehr...
danke, Christina.
Genau, genau, ganz genau, ganz genau. Und auch zu Recht, ne, so dieses, danke, es macht echt Spaß, mit dir abzuhängen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ja, okay, ich muss da jetzt was machen. Und habe dann sozusagen mein eigenes Hirn gezwungen, in jeder Situation ein kleines Fitzelchen was Positives zu finden. Also zum Beispiel auch, als dieser, als der IPCC-Report rauskam, wo sich ja wirklich nichts verändert hat. Also seit ich weiß nicht wie vielen Jahren hören wir dieselben Warnungen. Und da hieß es aber, wir haben aber auch eine positive Nachricht, und zwar die Tools und die Technologien, die wir brauchen, um jetzt loszulegen, haben wir schon. Wir müssen nicht auf irgendeine imaginäre, geniale Erfindung der Zukunft warten. Wir haben alles, was wir brauchen. Nicht alles, aber um anzufangen, haben wir schon alles da. Und und darauf fokussiere ich mich halt. Ne? Vor allem auch, ich finde es total cool, dass ich einen Job habe, wo ich sozusagen täglich sehen darf und kann, was gemacht wird und wie das weitergeteilt wird, und das ist alles Open Source und das machen andere weiter, und das ist unglaublich positiv zu sehen. Gleichzeitig ist es nicht genug, und genauso mit der Corona-Pandemie. Ja, wir sind jetzt alle geimpft, aber ich kenne auch Leute, die trotzdem sie geimpft sind, Corona bekommen haben. Man wird dann zwar nicht krank, aber man gibt es halt weiter, und ich persönlich kenne genug Menschen, die nicht geimpft sind. Das heißt, es ist also immer noch, es ist alles, bleibt weiterhin ein Problem, leider.
Ach ja.
Tja. Gute Laune wolltest du von mir, ne? Kriegt man von mir momentan nicht so viel. Da bin ich eigentlich ein mega positiver Mensch.
Alles gut. Also ich glaube, ich bin auch immer eigentlich am bestgelauntesten, wenn ich entweder ignorant bin und mein Leben lebe, oder wenn ich produktiv bin und die Dinge, die mich beschäftigen, irgendwie aufschreibe, wenn ich nicht zu sehr in so einem Leerlauf drinnen bin. Deshalb geht es mir jetzt momentan, würde ich sagen, also so gut, wie es mir das Jahr noch nicht ging, weil ich einfach auch wieder meine Routinen habe. Ich kann wieder joggen gehen in Berlin. Ich weiß nicht, ich weiß, wo meine Lieblingsbäckerei ist und wann die geöffnet hat und solche Dinge, kenne mich aus im Supermarkt, was ja, wenn man so viel unterwegs ist, wie ich das in diesem Jahr war, nicht so selbstverständlich ist. Und ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie zurück nach Berlin mit so einem Ding, mit so einer Einstellung, diese Stadt schuldet mir gar nichts. Und ich glaube, dieses Jahr hat mir auch ein bisschen so Demut gelehrt, eben auch durch diese verschiedenen Grieving-Prozesse, wie du es eben auch gerade genannt hast. Ich habe vorhin auch so einen Text angefangen, wo ich ein bisschen so über meine Kindheit schreibe und über den Garten meiner Großeltern in Bratislava und was da eben für Obst gewachsen ist. Ich habe da immer so ein konkretes Bild vor mir, wenn ich an meine Kindheit denke. Und ich weiß nicht, ich frage mich momentan, ob ich nur unter Anführungszeichen den Verlust dieser Kindheit grieve. Ne? Es ist ja wirklich schon lang her, die 90er, bei dir ja auch, du warst damals auch ein Kind. Oder ob noch eben so ein extra Layer dazukommt, dass ich auch oder wir auch gerade in unserem Alter das Grieven, dass der Planet nicht mehr derselbe ist, und das Grieven, dass irgendwie wir zum Beispiel damals niemals gedacht hätten als Kinder der 90er, oder dass die Welt mal so aussehen wird, und diese Unbeschwertheit und diese Leichtigkeit, die grieve ich manchmal. Und es hat mich irgendwie echt berührt, wie ich so selbst so diese Vergangenheit aufgeschrieben habe. Ja.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Geht mir auch öfter so, vor allem auch so, ich habe zum Beispiel keinen Garten, bei meinen Eltern bin ich mit einem Garten groß geworden, und ich merke so richtig, dass ich mache da so viel dran fest. Also ich suche momentan nach einer neuen Bleibe, also hier in Brüssel, wir wollen umziehen, weil unsere Wohnung sehr klein ist und wir halt jetzt schon 1,5 Jahre Pandemie hier verbracht haben und einem einfach wirklich auf die Decke auf den Kopf fällt. Und ja, suchen halt jetzt was und ich möchte gern in der Stadt bleiben, aber dann was mit Garten ist super schwer und ich merke so richtig, wie ich mich da dran festbeiße. Also ich will nicht wohnen ohne einen Garten. So, da, also will ich nicht, weil wer weiß, wie lange wir das noch haben. Und ich möchte das einfach dann jetzt noch genießen, weil, also in Europa wird es ja wahrscheinlich noch relativ okay sein im Vergleich zu anderen Teilen der Welt, aber ich lese auch gerade, das ist auch, das hilft mir nicht besonders weiter für meine Stimmung, aber ein Buch, das heißt The Ministry for the Future. Also das ist halt so ein dystopischer Zukunftsroman. Und da geht es halt darum, ja, wie sieht eine Welt aus, die um etliche Grad heißer ist? Wo wirkt sich das aus? Das ist auch sehr gut recherchiert. Also wo wirkt sich das wie aus? Und wie verändert das die internationale Politik? Ne? Also ich habe ja einen Hintergrund in internationaler Politik. Meine vorherigen Jobs waren immer in der Politik und auch in diplomatischen Beziehungen. Und das war sehr spannend zu sehen, ja, wenn man das halt so weiterspinnt. Ne? Also da entwickelt sich dann so eine, so, das Land, das am allerschlimmsten betroffen wird, ist Indien. Also da haben die so krasse Hitzewellen, dass irgendwie die Leute wie Fliegen sterben tatsächlich, weil ab 34, 35 Grad, wie viel war das noch? Ja doch, ich glaube im Schatten und dann bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit, egal. Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die Details reingehen. Das Buch ist auf jeden Fall mega gut. Ich weiß nicht, ob das schon auf Deutsch erhältlich ist, das ist von diesem Jahr, aber ein sehr spannendes Buch. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was du eben gesagt hast, wenn du Sachen aufschreibst. Ich habe da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Ich habe seit ein paar Jahren voll die Schreibblockade und kann einfach nicht schreiben. Ich pack's einfach nicht. Es geht nicht.
Ja, ja.
Und ich habe jetzt, dann habe ich, als ich meine Berufspause hatte, super viel Tagebuch geschrieben und das hat mir auch richtig gut getan. Und als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, ist es eingeschlafen, weil dann hat man halt nicht mehr so viel Zeit dafür, ne? Klar. Wenn man halt einen Vollzeitjob macht, auch wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur 40 Stunden arbeite und nicht mehr doppelt so viel, hat das irgendwie trotzdem nicht so geklappt. Und ich habe jetzt aber ein Buch bei meiner Schwiegermutter gefunden, als wir da zu Besuch waren. Das heißt The Artist Within. Das ist, kennst du das?
Ich glaube. Nein, ich kenne The Artist Way. Ist es dasselbe?
Das ist es. Das ist es. The Artist Way.
The Artist Way. Oh genau. Mein Gott, das habe ich literally von einer Internetfreundin vor 2 Monaten geschenkt bekommen.
Ehrlich? Ich habe auch vor 2 Monaten habe ich das gefunden.
Ja, erzähl.
Ja, und ich bin halt jetzt bei Woche 5. Das ist ein Buch, aber es ist eigentlich mehr als dass es ein Buch ist, ist es ein 12-Wochen-Programm. Und jede Woche ist irgendwie halt ein anderes Thema mit so Fragen, die einen zum Nachdenken anregen sollen und so. Aber das Hauptding sind quasi 2 Tools, die sie nennt. Das eine sind die Morgenseiten. Also die kenne ich schon. Die kennt man ja aus dem Internet, aus etlichen Tipps. Habe ich auch öfter schon mal versucht und es funktioniert auch immer super gut. Aber ich fand es richtig spannend, ihre Erklärungen dazu zu sehen. Und das sozusagen, das ist jetzt nicht was dir irgendein schwurbeliger Internetguru sagt, oh, das ist voll gut für deine Morgenroutine, mach das, sondern halt so ein bisschen tiefer eintauchen, okay, was passiert da eigentlich psychologisch, wenn man das macht? Und also jeden Morgen halt 3 Seiten aufschreiben, direkt nach dem Aufstehen. Und ich merke einfach, nach 2 Tagen habe ich das schon gemerkt, wie ich ruhiger war, weniger ängstlich, weniger hebelig und ich wusste, also es ist mir viel leichter gefallen, auch im Alltag, auf der Arbeit oder in meinen persönlichen Beziehungen zu sagen, was ich will oder was ich fühle, einfach weil ich mal endlich wusste, was ich will und was ich fühle. Für mich ist das so ein bisschen so, wie wenn der Wasserhahn verstopft ist und diese 3 Seiten am Morgen sind einfach nur, um den Scheiß rauszukriegen. Weil ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, morgens Tagebuch zu schreiben, weil ich gemerkt habe, ich beschwere mich voll viel da drin. Ich habe gesagt, boah, diese Negativität brauche ich eigentlich nicht. Ne? Ich beschwere mich darüber, wie ich geschlafen habe. Mir alles Mögliche nervt mich, vor allem allem morgens. Ich bin echt kein Morgenmensch. Ich hasse morgens alles. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, bringt nichts, lass ich bleiben. Und als ich es dann wieder angefangen habe, und dann hat die Autorin von diesem Buch eben auch gesagt, das ist genau dafür da. Sonst trägst du diese Negativität ja den ganzen Tag mit dir rum. Und seitdem mache ich das jetzt echt sehr, sehr gewissenhaft und mir geht's 1000-mal besser.
Ja. Ja, ja, ich habe jetzt auch, ich hatte im Sommer voll die Schreibblockade, weil ich mir auch dachte so, na, was soll das jetzt alles überhaupt noch bringen und braucht es das überhaupt? Und ich habe da ein bisschen zu sehr ans Außen gedacht und ganz vergessen, dass ich es einfach brauche. Und das Schönste irgendwie auch am wieder in Berlin zu sein, ist, dass ich in meine Lieblingscafés gehen kann. Mich da hinsetze, 2 Stunden, mit Europax muss dazu gesagt sein, weil ich kann mit Musik nicht arbeiten, und dann sitze ich da mit Europax, mit meinem MacBook, esse so einen Schokokuchen und schreibe publicly Tagebuch, das, was ich ja mache auf Groschenphilosophin. Klar, es ist immer ein bisschen noch abstrahiert, vielleicht ein bisschen mehr Meta, ich gehe jetzt nicht so auf alle privaten Details ein aus meinem Leben, aber diese Schreibroutine wieder zu haben, gibt mir auch einen unfassbaren Peace of Mind. Also so schreiben, um seinen Shit together zu kriegen und nicht schreiben, um es zu verkaufen oder nicht schreiben, damit es irgendwie der nächste Bestseller wird. Darum geht es mir überhaupt gar nicht mehr. Und ich habe das Buch tatsächlich von einer Internetfreundin Bekannten bekommen, nachdem ich ihr erzählt habe, dass ich gerade irgendwie keinen Sinn darin sehe, zu schreiben. Und ich hoffe, wir meinen jetzt wirklich dasselbe Buch. Ich habe es nämlich tatsächlich eher so in der Mitte aufgeschlagen. Bei solchen Büchern bin ich manchmal der Typ, dass ich einfach mal sehen will, wie ist das aufgebaut und um was geht's. Und da war ich bei so einer Seite, da ging es darum, man soll einen Brief schreiben, glaube ich, an seinen größten Supporter. Und da ist mir auch sofort jemand eingefallen. Und man soll einen Brief schreiben an sozusagen seinen größten Kritiker in der Außenwelt. Da ist mir jetzt nicht direkt eine Person eingefallen, sondern mehr so eine Summe an Erlebnissen. Und ich war echt irgendwie... Ja, es scheint so eine banale Idee zu sein, aber es war irgendwie trotzdem schön, um nochmal drüber nachzudenken, ja, wer hat dich denn die ganzen Jahre schon auch supported? Und da ist mir meine Mutter eben eingefallen und da war ich so total dankbar dafür, dass ich immer eine Mutter hatte, die mein Schreiben so gefeiert hat und die mich dann nie irgendwie fertig gemacht hat, weil es irgendwie nicht gut genug war oder sonst was. Meine Mutter hat, glaube ich, alles gelesen, was ich je geschrieben habe. Mein erstes Buch, mein zweites Buch, meine Magisterarbeit, Bachelorarbeiten, Forschungsarbeiten. Hat meistens auf Grammatik und Rechtschreibung korrigiert, weil sie selbst einfach ja in den Themen oft auch nicht so drin war. Und da ist mir erst so aufgefallen, so wow, was für einen Support ich da einfach hatte und wie wichtig das ist, dass man so einen Support im Leben halt auch hat, wenn es jetzt um das professionelle Schreiben geht. Ne? Ich weiß, wir haben gerade über das nicht professionelle Schreiben gesprochen, aber es kann ja auch Hand in Hand gehen. Also ich habe ja auch in meinem nicht professionellen Schreiben immer Unterstützung bekommen. Es war immer gut, dass ich geschrieben habe. Das wurde nicht das was Schlechtes irgendwie abgetan, was Mädchen oder Frauen nicht machen und machen irgendwie was anderes, was Sinnvolleres, was irgendwie was, das man besser verwerten kann oder so. Und ja, also ich hab wirklich einige Seiten dann so ausgefüllt von diesem Buch oder halt geschrieben oder auch durchdacht, das geht ja auch. Und jetzt bin ich gerade wieder so im Flow und ich habe sogar angefangen, ein bisschen auf Englisch zu schreiben, weil ich ja dieses Semester auch auf Englisch studiere. Und ich freue mich drauf, auch mal ein bisschen was auf Englisch zu machen tatsächlich. Ich habe schon länger überlegt, ob ich den ganzen Blog für die Zukunft eigentlich auch auf Englisch machen sollte. Also zuerst das Deutsche und dann direkt drunter das Englische. Muss ich mir noch überlegen. In was für einer Sprache schreibst du denn eigentlich hauptsächlich?
Auf Deutsch hauptsächlich. Ja. Und ich glaube, daran hängt auch meine Schreibblockade, um ehrlich zu sein. Weil ich hatte ja damals diesen Blog, Chapter One Mag, der auch recht erfolgreich war in Deutschland. Ja. Und es hat super Spaß gemacht. Ich habe super viel positives Feedback bekommen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Dann bin ich nach Brüssel gezogen und ja, zum einen war halt der Job super stressig, ne? Das heißt, da bleibt nicht mehr so viel Kreativität übrig. Aber ich glaube, im Nachhinein war es halt auch, dass ich diesen Blog zweisprachig machen wollte. Und dann habe ich halt mir dann einen abgebrochen mit zu versuchen, das zu übersetzen. Das hat mich so ausgebremst, weil da zu viel dranhing. Also dieser ganze Rattenschwanz an anderen Dingen. Es war dann nicht mehr schnell was ins Notizbuch kritzeln und dann vielleicht am nächsten Tag in Reinform tippen und veröffentlichen, sondern da waren gleich immer so viele Überlegungen mit dran. Und dann auch immer, wenn ich dann meinen Podcast mache ich ja auch auf Deutsch und meine Freunde hier, das war aber auch eine bewusste Entscheidung. Und meine Freunde hier in Brüssel, also, oh Mensch, Christina, voll blöd.
Mach doch auf Englisch, ja.
Genau, mach doch auf Englisch, ich will das auch hören und ja, könnte ich auch machen, aber ich habe halt mit den Jahren dann jetzt festgestellt, meine Emotionen laufen trotzdem auf Deutsch ab. So, wenn ich, und für mich ist Schreiben, außer es passiert halt für die Arbeit, ne, wenn es jetzt eine Pressemitteilung ist, ist was ganz anderes und das mache ich auch alles auf Englisch. Für mich ist auf Englisch Schreiben eine professionelle Angelegenheit und auf Deutsch Schreiben ist sozusagen, dann gieße ich meine Emotionen in schöne Worte. So. Und dann, ich arbeite auch super gerne mit Metaphern und auch beruflich ist es für mich total gut, aber gerade so für dieses, ich liebe es einfach, Emotionen in Worte zu gießen. Und das auf Englisch fällt mir das nicht so leicht, weil mein ganzes Repertoire auf Englisch eben immer professionell war. Und jetzt bin ich ja seit vielen Jahren in einer Beziehung mit einem Iren. Das heißt, all unsere Kommunikation ist auf Englisch. Und da fiel es mir die ersten paar Jahre auch wirklich schwer, weiß ich nicht, so einen Streit auf Englisch zu machen, weil, wie gesagt, ich habe halt wirklich gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen die Sprache fließend sprechen, was ich ja mache seit vielen, vielen, vielen Jahren.
Ja, was du kannst und so, ja.
Aber wirklich sein Innerstes ausdrücken und in Worte fassen, sodass dein Gegenüber versteht, warum mich das jetzt verletzt hat oder warum ich das scheiße finde oder warum mich das ganz irrational triggert. Das auf Englisch zu machen, das musste ich erst lernen. Dann habe ich habe auch immer bei jedem Streit das alles auf Englisch aufgeschrieben, obwohl ich ja Tagebuch, nee, gar nicht mal googeln, sondern einfach das aufzuschreiben, in Worte zu fassen, weil das passiert halt automatisch auf Deutsch und dann muss ich das mental auf Englisch aufschreiben und dann kann ich ihm das sagen. So, das hat mich angepisst und das ist der Grund, warum. Aber das kriege ich auf Englisch einfach nicht so präzise hin wie auf Deutsch.
Ja. Hey, ich schwöre, ich glaube, ich lerne da gerade bei der dritten Staffel von Sex Ed noch so englisches Vokabular, um seine Gefühle auszudrücken. Ich
denke gerade, das ist mega gut.
An so einfache Phrasen wie "You've hurt my feelings." So, ich meine, es ist nur ein Satz, aber "You've hurt my feelings by acting na 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 na." Also, wenn vielleicht Teenager das schauen wegen anderen Tabuthemen oder so, die man vielleicht schon überwunden hat, nicht alle, aber einige, schaue ich das wegen English Vocabulary und so. Und ich merke das jetzt auch, ich habe jetzt angefangen, diesen englischen Text da zu schreiben für den Blog. Jetzt, wo du sagst, ja, es ist vielleicht ein bisschen kürzer geworden und vielleicht ein bisschen weniger emotional und ich habe richtig so ich habe dann manchmal unterbrochen, um nochmal Phrasen zu googeln und wenn ich dann schon die Phrase google, denke ich mir so, oh, hättest du es doch auf Deutsch geschrieben. Ich habe richtig gemerkt, wie ich so war, warum googelst du jetzt Phrasen, schreib doch einfach, dann war ich aber mit, ne, man kann ja die Sprache eigentlich schon echt flüssig und unser Englisch ist ja, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut so, aber trotzdem ist es nicht native und trotzdem gibt es noch ja, Momente, wo man sich unsicher ist, ob es jetzt on oder to oder was weiß ich was ist. Und bei dem Text ist es jetzt aber so, dass ich ihn deshalb auf Englisch machen will, weil es geht um, also der Titel ist, warte, ich kann kurz nachschauen, was der Titel ist. Ich habe es ja hier offen. Okay. "Why am I obsessed with meeting other post-migrant Slavic beings?" Und da dachte ich mir halt, na gut, aber viele dieser Menschen sprechen eben nicht Deutsch. Und ich will ja, dass das auch andere Menschen lesen können. Und Englisch ist dann halt doch einfach der kleinste gemeinsame Nenner vielerorts. Und ja, ich bin jetzt gespannt, ob ich den wirklich auf Englisch so veröffentliche oder nicht. Aber irgendwie war es bei dem Thema so, ich habe angefangen zu schreiben und es kam auf Englisch raus. And I don't know why. So, außer aus dem Grund, den ich vorher genannt habe. Aber es muss ja noch irgendeinen anderen Grund geben. So, für dieses Thema.
Mir passiert das aber tatsächlich auch total oft, dass ich beim Tagebuchschreiben auf einmal ins Englisch umswitche und dann so eine halbe Seite auf Englisch geschrieben habe. Und dann merke ich so, ah, hoch, und dann gehe ich auf Deutsch wieder zurück. Das kommt dann einfach immer auch drauf an, in welchem Kontext ich eine bestimmte Situation erlebt habe. Also wenn das auf der Arbeit passiert ist, wo ich ja Englisch spreche, dann schreibe ich das vielleicht darüber auf Englisch auf. Oder wenn es jetzt über irgendwas, um jetzt meine Beziehung geht oder sowas, oder irgendwas, was meinem Partner passiert ist, dann vielleicht eher auch auf Englisch. Aber das meiste dann tatsächlich eben doch auf Deutsch. Aber ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich viel cooler, wenn das halt auch weit, also breit zugänglich ist. Ne? Ich finde das auch immer schade, wenn bestimmte Sachen dann ja halt für andere nicht lesbar oder hörbar sind. Aber das habe ich dann für mich dann gesagt, ja, scheiß drauf. Ich mache das ja einfach auch nur für mich hauptsächlich, und der Rest, dann sollen sie halt Deutsch lernen.
So, das war der Catch-up with Friends mit Christina Wunder. Checkt ihren neuen Podcast aus. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Und ja, dann sage ich, schönes Wochenende nach Brüssel. Ich freue mich und bis bald.
Dankeschön, Bianca. Dir auch ein schönes Wochenende.
If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/Groschen Philosophin and recommend this episode to a friend.